Meine sehr verehrten Damen und Herren, eure Gebete wurden erhört. Papierstopp-Podcast ist zurück. Euch kann man wirklich nicht alleine lassen, haben wir die letzten Wochen festgestellt, aber keine Bange. Wir arbeiten die heißen Themen natürlich jetzt en Detail nochmal auf. Mit dabei aus der Winterpause sind natürlich meine besten, schönsten und tollsten Podcasterinnen aller Zeiten. Aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich, wie sich das gehört, auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Michael.
Salü! Und was würden wir ohne ihn machen? Der Mann aus Münster auch wieder mit dabei, der Robin.
Hallihallöchen. Ja, willkommen zurück. Winterpause. Oh Leute, ey, die Welt brennt. Trump ist Präsident. Elon Musk zeigt Hitlergruß im Fernsehen. Was ist hier los?
Bevor wir hier zu den richtig harten Skandalen der letzten Wochen kommen, sollten wir noch was Positives. Wir gehen positiv rein, Robin.
Ja,
wir
versuchen es ja,
einfach
das
mal.
Stimmt.
Genau.
Chaka.
Wir erwähnen, dass in Kürze am 30.01. der wunderbare Roman In Ihrem Haus von Yael van der Wooden erscheint, und zwar bei Gutkind. Den werden wir hier nicht besprechen, weil den haben wir natürlich schon besprochen in unserer Booker Prize Sonderfolge. Denn das holländische Debüt über die Verarbeitung des Holocaust und eine lesbische Liebesbeziehung, das Debüt war nominiert für den Booker Prize, sogar auf der Shortlist letztes Jahr, und 2025 jetzt auch nominiert für den Dylan Thomas Prize. Wir können es sehr empfehlen. Hört nochmal rein in Folge 312. Da sprechen wir über Yael van der Woodens In Ihrem Haus, das ihr jetzt auch bald auf Deutsch lesen könnt.
Das war doch eine schöne Nachricht in den Jahresstart. Sehr gut. Erstmal hier die Geister wieder nach oben gehoben. Und jetzt drücken wir alles schön wieder nach unten, weil wir kommen zu unserem Nachrichtenblock. Und zwei Dingen, die sehr, sehr unschön sind, die in letzter Zeit Schlagzeile gemacht haben. Wir bleiben erstmal in Deutschland, sozusagen einer deutschen Nachricht eher. Es geht um Thilo Mischke. Einige werden von euch das vielleicht schon mitbekommen haben. Ich erzähle jetzt einmal ganz kurz, was passiert ist. Thilo Mischke, Journalist, kennt ihr vielleicht aus so Spezialbeiträgen über ProSieben, wo er rechte Szenen unterwandert hat, etc. pp. Er sollte als Nachfolger von Max Mohr die Moderation für das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente übernehmen. Und daraufhin gab es ja Kritik, vor allem von den Journalistinnen Annika Brockschmidt, Rebecca Endler und Anja Rützel, die sich gefragt haben, ob Thilo Mischke denn für diesen Posten geeignet ist. Der hat nämlich ein paar Bücher veröffentlicht, 2010 zum Beispiel das Buch In 80 Frauen um die Welt. Ja, das ist genauso sexistisch, wie es klingt. Und Thilo Mischke hat sich 2019 auch in einem Podcast eher ja, fragwürdige moralische Thesen aufgeworfen, die mit Vergewaltigung und dem Urmensch zu tun haben, also ganz krudes Zeug. Und die ARD hat zwar auf die Kritik reagiert, hat aber an Thilo Mischke festgehalten, und kurz darauf hat die ARD dann doch bekannt gegeben, dass sie die Moderation von Titelthesen, Temperamente nicht an Thilo Mischke übergeben werden. So, das ist jetzt der Stand und jetzt diskutieren wir mal.
Ich glaube, bevor wir über den Spezialfall Thilo Mischke sprechen, was total spannend ist, deswegen machen wir das gleich auch, sollten wir einmal einen Schritt zurücktreten und auf das gesellschaftliche Klima schauen, das Debatten in dieser Hitzigkeit und auch in dieser emotionalen Stärke provoziert. Weil der Punkt ist ja folgender. Der Vorwurf besteht darin, dass es hier einen Bro gibt, der sich sexistisch geäußert hat und der trotzdem von dem System bis an dessen Spitze hofiert wird. Woher kommt diese Reaktion und diese Annahme, die man auch sehr viel nuancierter hinterfragt? Kann. Tatsache ist natürlich, und das wollen auch wir hier als Podcast mal festhalten, damit ihr wisst, wo wir stehen, dass das Patriarchat in seiner gesamten Erbärmlichkeit natürlich hervorragend funktioniert. Also wenn eine Frau aber sagt oder sich beschwert, dann ist sie ganz schwierig und ganz anstrengend.
Aber Maike, aber.
Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Frauen sind doch für die gute Laune da, genau.
Warum lächelt ihr denn nicht mal ein bisschen mehr?
Bitteschön.
Wenn eine Frau wütend wird, dann ist sie natürlich hysterisch und nimmt das unnötig persönlich. Aber wenn ein Mann sich aufführt wie offene Hose, sich im Ton vergreift, Leute beleidigt, Kampagnen hinterherum fährt, dann ist der total ambitioniert. Und dann muss man den mitnehmen und dann muss man den einbinden und dann hat er das nicht so gemeint. Und wenn die Frau dann schon wieder aber sagt und sagt, so ein Verhalten geht doch nicht, dann ist natürlich die Frau das Problem. So, wir alle kennen diese Systeme, die gibt es überall. Und in diesem Kontext kam jetzt diese Thilo Mischke-Sache hoch und hab bei vielen Leuten, glaube ich, auf Knöpfe drauf gedrückt, was wir, glaube ich, alle drei emotional sehr gut nachvollziehen können, weil, und das ist nicht nur ein emotionaler Punkt, diese Problemlage, die ich gerade beschrieben habe, die ist faktisch und real und das ist nichts, was man irgendwie subjektiv sieht, sondern das ist etwas, das einfach so existiert und das es zu beseitigen gilt, das Frauen beseitigen wollen, aber auch Männer, die fehlerfrei bis 3 zählen können, eigentlich beseitigen sollten. Oder?
Ich möchte jetzt eigentlich hier erstmal stehen und applaudieren, liebe Maike, danke, für diesen TED-Talk. Das war sehr gut und hat vor allem auch, das ist uns sehr wichtig an dieser Stelle, unser aller drei Meinung sehr schön und pointiert zusammengefasst. Das also mal vorausgeschickt. Nichtsdestotrotz gehört zur Papierstopp-Podcast nicht nur die klare Meinung, sondern natürlich auch die differenzierte Diskussion. Und die wollen wir jetzt hier gleich mal im Anschluss bieten, weil natürlich diese Debatte für uns so ein bisschen als Blaupause dient, um überhaupt mal diese gesellschaftlichen Automatismen vielleicht teilweise schon zu beobachten oder zu untersuchen, die da in Gang gesetzt werden bei solchen Themen und Thematiken. Weil es stellen sich ja hier auch, wenn man die Sache vielleicht auch jetzt gerade mal mit so ein paar Wochen Abstand betrachtet, so ein paar Fragen. Also meine erste Frage war zum Beispiel zuallererst, das haben wir hier auch diskutiert, wo ist jetzt der zeitliche Zusammenhang? Also das kam alles hoch, als die Nachricht rauskam, er soll eine ARD-Sendung, Titelthesen, Temperamente, so ein bisschen so eine, ja, besondere Kultursendung der ARD, sehr bekannt, anscheinend sehr beliebt auch und hochgeschätzt in der Szene, übernehmen. Er hat aber, genau wie Robin und Maike das eingangs schon gesagt haben, auch bereits vorher sehr viel Arbeit gemacht und durchaus auch sehr viel gute Arbeit und sehr viel beachtete Arbeit, Investigativjournalismus, der auch sehr hoch gelobt wurde. Und damals war das anscheinend überhaupt kein Problem. Also da frage ich mich, woher kam diese Welle der Entrüstung jetzt? Mhm. Man hätte das ja durchaus auch vor ein paar Jahren schon mal machen können, weil, das haben wir ja gesagt, die Beispiele, auf die sich hier im Großen und Ganzen bezogen wird, die haben ja wirklich schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dann die nächste Frage, die ich mir dann immer sehr schnell stelle bei solchen Diskussionen, hätte es vielleicht irgendwie eine alternative Möglichkeit der Verarbeitung gegeben, so möchte ich es vielleicht mal formulieren, hätte denn Thilo Mischke irgendeine Chance gehabt, weil er, ne, die Aussagen müssen wir gar nicht sagen, das hat auch Robin schon gesagt, alles sehr, sehr krude und sexistisch, das ist natürlich ziemlich daneben, überhaupt keine Frage, aber wie geht man denn damit um, wenn man solche Aussagen mal getätigt hat? Also wie ist das zu reflektieren, über eigene Fehler nachzudenken? Gibt es dafür überhaupt noch Raum, wenn hier immer sehr, sehr schnell abgeurteilt wird und die Frage sich ja auch stellt, wie können Menschen, die diese Vorwürfe, denen diese Vorwürfe gemacht werden, wie können die damit umgehen? Haben die überhaupt die Möglichkeit, selbst sowas auch mal zu reflektieren? Und das ist wirklich was, was mir hier in der Diskussion immer so ein bisschen untergeht. Wie seht ihr das?
Ja, Annika, ich sehe das ganz genauso. Klar ist das, was er gemacht hat, nicht gerade super toll. Also dieses in 80 Frauen um die Welt, das ist ein Humor, der schon, als das veröffentlicht wurde, nicht mehr ging.
War.
Ja, das ist sehr höflich formuliert, ganz genau. Und der natürlich mit jedem Jahr zum Glück noch antiquierter und indiskutabler wirkt. Dann hat er 2019, was nicht so lange her ist, in einem Podcast gesagt, dass der Urmensch ausgestorben ist, weil er zu zärtlich zu Frauen war und der heutige Homo sapiens habe aber im Gegensatz dazu überlebt, weil er Frauen vergewaltigt habe. Das ist natürlich ein riesengroßer Quatsch. Aber die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Und wer ist eigentlich hier der Feind? Weil wir wollen jetzt mal hier nicht vernachlässigen zu erwähnen, dass Thilo Mischke sehr viele preisgekrönte, gesellschaftlich relevante Dokumentationen für ProSieben gemacht hat. Gegen Rechts aus Kriegsgebieten, gegen die AfD. Da war schon einiges dabei, was wirklich relevant war und auch ein breites, breites Publikum erreicht hat, das vielleicht nicht die ARD schauen würde, sondern im Privatfernsehen unterwegs ist. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein ganz schlimmer Mensch, 100%ig und den absolut abschreiben. Da kommt dann als Gegenargument, ja, aber das reicht nicht für TTT, das ist doch Quatsch. Also wo ist denn bitte der objektive Maßstab, was man jetzt können muss als Journalist, um Kulturjournalist zu sein? Also wenn man Politikjournalist, da geht's, aber für Kultur nicht. Das ist auch eine komplett nicht stringente Argumentation, die hier kommt. Da muss jetzt halt die Frage erlaubt sein, warum jetzt, genau wie du sagst, warum geht es jetzt nicht mehr für den Kulturjournalismus, wo er doch vorher für den Politjournalismus und den Reportagejournalismus ausgezeichnet wurde? Und wie geht man mit jemandem, den man eben nicht komplett als Person diskreditieren kann, der viel Gutes gemacht hat, um, wenn er so einen Quatsch sagt? Wo ist denn eigentlich die Option, dem auf inhaltlicher Ebene zu widersprechen? Wo ist die Option, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen? Das fehlt mir. Und da kommt auch viel Interessantes zutage, aus der ARD, die eine richtige Tendenz entwickelt hat, nach Shitstorms Leute fallen zu lassen. Ich erinnere an diese unsägliche, meine Oma ist eine Umweltsau-Diskussion. Wir erinnern uns, damals hat ein Kinderchor im WDR das Lied Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad mit satirischer Absicht umgedichtet. Oder besser gesagt, es wurde für ihn umgedichtet und der Kinderchor trug es dann vor. Die Aussage war, dass unsere heutige Klimasituation mit dem Verhalten vorheriger Generationen zusammenhängt, was übrigens ein Fakt ist, aber das hat einige ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger so getriggert, dass die gesagt haben, wie kann denn der WDR da was senden, wo die Oma eine Umweltsau oder eine Klimasau ist, das geht ja gar nicht. Und dann hat sich der Intendant dafür entschuldigt. Peinlicher geht's doch nicht mehr. Und das ist eine fatale Tendenz, dass die ARD hier kein Rückgrat mehr zeigt und dass sie den gesellschaftlichen Diskurs eben nicht vorantreibt, sondern nur sagt, wir hören zu und dann den Moderator fallen lässt. Mir fehlt hier einfach die Diskussion, die man durchaus hätte führen können, offen hätte führen können. Da hätte man ja immer noch sagen können, nee, das geht so nicht. Aber wo ist eigentlich das Statement von Mischke? Wo hat der eigentlich eine Diskussionsgrundlage bekommen? Wie wollen wir künftig mit solchen Dingen umgehen? Weil das hier kann es irgendwie nicht sein.
Nee, das stimmt. Also ich meine, als dieser Podcast, also wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Podcast und diesem Urmenschen, was natürlich eine unsägliche Aussage ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dieser Podcast ist 2019 rausgekommen. Das bedeutet, da gab es einen Moderator oder jemanden, der diesen Podcast rausgebracht hat. Das war kein Podcast von Thilo Mischke selber. Das bedeutet, da ist ich will nicht Zensur sagen, sondern da ist halt jemand drüber gelaufen und hat da sich das angehört, hat geguckt, ob man das so senden kann. Derjenige hat schon nichts dagegen gesagt, der mit ihm da gesprochen hat, hat nichts dagegen gesagt und anscheinend gab es ja auch keine große öffentliche Gegenreaktion zu dieser damaligen Zeit. Und das, was ganz oft gemacht wird, und ich möchte nochmal betonen, ich möchte Thilo Mischkes Verhalten und seine Aussagen nicht entschuldigen, sondern ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass dann, wenn so eine Moderation kommt, irgendwie geguckt wird, in der Kiste der Internetbiografie geschaut wird, ob da irgendwas ist. Und natürlich bei Thilo Mischke ist es vielleicht ein bisschen viel verhältnismäßig, aber so, ich glaube, wir haben jeder irgendwie eine Leiche im Keller, so sagen wir es mal so. Ich finde, Menschen sind generell problematisch. Wir sind alle auf unsere Weise irgendwie problematisch, auf welchen Aspekt halt auch immer. Einige mehr, andere weniger. Wie gesagt, ich will trotzdem bestimmte Aussagen oder Taten hier nicht in irgendeiner Weise entschuldigen oder sonst was, sondern es geht nur darum, dass wir eben in diesem gesellschaftlichen Klima immer sowas haben, wenn dann jemand eine gewisse Position erreicht, dass dann welche kommen, irgendwas aus der Vergangenheit ziehen und das dann halt sehr stark in diese Richtung framen und es eben auch, wie ich schon gesagt habe, keine Gegenreaktion gibt. Es gibt irgendwie nicht so wirklich Zeit, dann darauf zu reagieren. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass Thilo Mischke nichts dazu gesagt hat. Es gibt andere Beispiele, wo sich die Leute, die Täter oder Täterinnen entschuldigt haben für ihre Taten und gesagt haben, meine Worte, meine Taten waren falsch, ich entschuldige mich dafür. Auch wenn das gesellschaftliche Ansehen vielleicht nicht unbedingt rettet, ist es ja zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, das hätte Thilo Mischke hier schon durchaus machen können.
Das stimmt, aber ich gebe hier zu bedenken, und das ist wirklich eine offene Frage, die ich jetzt auch nicht, keine rhetorische, ich kann das wirklich selber nicht beantworten. Hätte das was genutzt? Also,
das ist eine gute Frage, ja.
Ja, bei dieser ganzen.
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ja, aber dass wir uns diese Frage überhaupt stellen müssen, ist doch traurig. Also, diese ganze Diskussion hat mich immer wieder an Virginie Despentes aktuellen Roman Cher Connard, Liebes Arschloch, denken lassen. Virginie Despentes jetzt wirklich nicht verdächtig, sexistische Thesen zu vertreten. Das ist eine der führenden Feministinnen weltweit mit King Kong-Theorie einen ganz wichtigen theoretischen Text zum aktuellen Feminismus beigesteuert. Und sie fragt eben in Cher Connard, was machen wir mit solchen Leuten? Was machen wir mit Männern, die sich sexistisch verhalten haben? Wie reintegrieren wir die in die Gesellschaft? Das ist ja mal eine Frage, die man sich stellen muss. Gibt es überhaupt einen Weg, wenn wir jetzt sagen, das, was der Mischke gemacht hat, das war falsch und da sind wir uns einig, was muss der jetzt machen, damit er wieder mitspielen darf? Darf der jetzt nie mehr eine Kultursendung moderieren? Das kann es doch nicht sein. Gibt es überhaupt einen Weg, wenn man mal fair ist, den er gehen könnte, damit das von einer breiten Mehrheit, insbesondere des Internets, als akzeptabel angesehen wird? Weil man muss ja auch sagen, im Internet gibt es mittlerweile eine Kultur, und das hat uns das Beispiel El Hotzo gezeigt, in dem sich das eigene zur Schaustellen der moralischen Überlegenheit finanziell auszahlt. Also das ist ja auch eine Nummer, die jetzt passiert ist, als wir in der Pause waren. El Hotzo, der ein furchtbares Buch geschrieben hat, was man bei uns im Podcast in der Rezension nachhören kann, wie schrecklich dieses Buch war, Mindset. Aber das ist nur eines seiner Verbrechen. Er hat zugegeben, dass er in der Vergangenheit jahrelang seine Ex-Partnerin manipuliert, betrogen, psychisch missbraucht und dabei seine Position als Woker, Medienmensch systematisch ausgenutzt hat. Das ist sein eigenes Statement. El Hotzo wurde im Internet berühmt mit seinen frechen Sprüchen, sagen wir jetzt mal, wo er sich eben als wahnsinnig woke positioniert hat. Und man sieht jetzt, da ist eine große Diskrepanz zwischen Außendarstellung und Mensch, was Fragen aufwirft dazu, wie viel von solchen Aussagen im Internet ventiliert wird von Leuten, die nur Klicks wollen. Klicks sind Geld, Klicks sind Aufmerksamkeit, Klicks sind Status. Also wahnsinnig zynisch. Und das ist ja auch eine Dynamik, die dann in berechtigte Kritik wie die an Thilo Mischke reinspielt, dass dann auf einmal x Leute auf so einen Zug aufspringen, denen es wahrscheinlich unterm Strich wurscht ist, wer TTT moderiert, die aber im Internet auch als wahnsinnig moralisch überlegen rüberkommen wollen. Und das ist eine ganz gefährliche Dynamik aus meiner Sicht.
Ja, das sehe ich auch so. Und um vielleicht noch mal eben auf deine offene Frage zurückzukommen, da habe ich nämlich auch wirklich sehr viel drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Also was kann man überhaupt tun oder was können die vermeintlichen, in Anführungszeichen oder in Klammern, TäterInnen tun, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert werden? Das ist ja, ich glaube nämlich wirklich, das ist ein größeres Problem. Das war ja auch zum Beispiel Thema in Wow Zero, dieses Sachbuch, das wir im vergangenen Jahr über die Musikindustrie, Gewalt und Machtmissbrauch in dieser Szene vorgestellt haben. Und da ging es ja, wurden ja auch genau diese Mechanismen beschrieben. Sobald diese Vorwürfe laut werden, steht quasi schon der Medienanwalt bei der Person vor der Tür, um gleich seine Dienste anzutragen. Und zack, ist man sofort in der Rechtfertigung und dann geht es nur noch die gegen den und umgekehrt oder wie auch immer. Und genau diese Frage, dieser Raum, wo kann man irgendwie reflektieren und wo kann man überhaupt mal irgendwas tun? Und die Frage, was man tun kann, da finde ich, da gibt ja die bereits von dir genannte und auch von mir hochverehrte Virginie Despentes genau in dem gleichen Buch eigentlich auch so ein bisschen die Lösung vor. Weil der Hauptcharakter dort, der kommt ja zu der Einsicht, er muss erstmal erkennen, dass er überhaupt Teil des Problems ist, um dann Teil der Lösung zu werden. Und ich glaube, darin könnte der Schlüssel liegen, dass man einfach mal Menschen den Raum gibt, zu erkennen, was sie da Problematisches gemacht haben und dann mit aller Macht dafür zu sorgen, dass es sich nicht wiederholt. Im Gegenteil, dass es behoben wird, das Problem, was dahinter steht. Weil es sind ja nicht nur diese Einzelfälle. Es ist ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Ding. Und wenn sich da nichts tut, wenn da keine Einsicht stattfindet und wie soll die stattfinden, wenn einem dazu gar nicht die Chance gegeben wird, dann wird sich halt auch nichts verändern. Und das ist dann irgendwie am Ende doch für alle wieder scheiße.
Das ist dann die gesellschaftliche Spaltung, die am Ende nur dem rechten Rand Auftrieb gibt.
Ja.
So. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz zu Neil Gaiman kommen, so ganz fix.
Oh, und dann Robin! Juhu!
Ja, was soll ich denn sagen?
Ja, du hast ja recht. Komm, Robin, da gehen wir jetzt auch noch durch dieses Tal der Tränen.
Ich mache gerne mit euch einen zweiten Podcast auf, der Papierstopp Politics heißt.
Jetzt ist auch, wir haben Meinungen.
Wir müssen uns hier ein bisschen sputen.
Ja, wir waren ja auch über einen Monat weg, also bitte.
Richtig.
Ja, ist ja okay. Ja, Neil Gaiman, nächste unangenehme Nachricht, diesmal international, werden vielleicht einige von euch kennen. Autor von Büchern wie American Gods oder Schaffer der Comicserie The Sandman, die es Ewigkeiten gab, gab es jetzt einen Artikel über Neil Gaiman im New York Magazine, wo 8 Frauen ihm sexuelle Belästigung vorwerfen. Man muss natürlich hier wieder ganz klar, es gibt bisher nur Anschuldigungen, aber diese Anschuldigungen sind recht bitter auch zu lesen, weil sie ja einen recht narzisstischen Typen zeigen, der sich selber Master nennt und wirklich, ja, menschenverachtende, gerade deswegen, no King-Shaming, aber menschenverachtende Taten durchgeführt hat, gerade weil kein Konsent stattgefunden hat, häufig mit Angestellten und oder Fans.
Genau, und ich musste bei dieser Nummer an unsere letzte reguläre Folge denken. Das war ja auch für mich schon ein bitteres Tal der Tränen. Neil Gaiman ist mir jetzt offen gestanden als Künstler wurscht. Das gibt mir nicht so viel. Aber wenn ihr euch erinnert, in unserer letzten regulären Folge hat mir das Herz geblutet, weil rauskam, dass der von mir sehr verehrte Cormac McCarthy eine stark minderjährige, in Anführungsstrichen, Muse hatte, Augusta Britt. Also da mit 42 mit einer Teenagerin geschlafen hat. Sehr unappetitlich das alles. Und jetzt hier eben Neil Gaiman. 8 Frauen erheben Anschuldigungen 5 der Frauen seien laut dem Artikel Fans gewesen, 2 arbeiteten für ihn, alle mindestens 20 Jahre jünger bis auf eine. Also ganz große Anschuldigungen in Sachen Machtmissbrauch und eben, wie Robin gesagt hat, BDSM ohne Consent, also es ist dann ja kein BDSM, aber solche Praktiken einfach ohne die Frauen um Consent zu bitten, durchgeführt, die natürlich dann, so beschreiben sie es im New York Magazine, Angst hatten, dass dieser mächtige Mann ihnen irgendwie schaden könnte und die auch viel zu jung waren, um einschätzen zu können, was da mit ihnen passiert. Wir haben in Interviews in unserer Jahresabschlussfolge noch drüber gesprochen, wann wohl MeToo die Literaturszene erreicht, weil diese Dynamiken überall bei großen Machtgefällen und bei großer Sichtbarkeit eintreten. Und ich glaube, das wird nicht der letzte Fall sein dieser Art, den wir hier zu lesen bekommen. Was glaubst du, Annika?
Ja, glaube ich auch. Also da werden sicherlich noch andere aufploppen. Sehr schade oder traurig, aber auch da wieder, ne? Also sowas muss natürlich auch aufgedeckt werden und sowas muss auch besprochen werden. Und da müssen natürlich auch, ja, also wir schauen mal, was, ohne dass wir uns da jetzt juristisch irgendwie aus dem Fenster lehnen wollen, aber wir sind natürlich sehr gespannt, was, wie das da weitergeht mit den Anschuldigungen, wie das da vor Gericht weitergeht und werden uns das mal anschauen. Also zumindest jetzt, wir gucken mal, was auch noch passiert, bis die Folge ausgestrahlt wird. Heute kam gerade die Nachricht rein, dass also der erste Verlag der Dark Horse Comics, die haben die Serie von Neil Gaiman veröffentlicht, die auf seinem Roman Anansi Boys basiert. Die haben jetzt schon die Zusammenarbeit eingestellt, haben gesagt, die Serie wird nicht mehr weiter veröffentlicht. Also ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Robin,
ja.
können wir jetzt bitte über was Lustiges reden?
Ja, ist echt ein bisschen down gerade.
Ja, ist wirklich schlimm, ey. Richtiger Downer. Erstmal, wir sagen, wir starten mit leichten Nachrichten und dann irgendwie gar nicht. Aber ey, dann kommen wir jetzt mal zu unseren Büchern dieser Folge. Und ich sag da gar nicht mehr viel zu, außer es ist eine Biografie. Ich freue mich ganz doll, gleich mit euch darüber zu sprechen. Aber erstmal, Maike, erzähl mal, was hier abgeht. Was hast du mitgebracht?
Wir sprechen jetzt über From Here to the Great Unknown, von hier ins Ungewisse im Deutschen. Ein Buch von Lisa Marie Presley und Riley Q. Wenn ihr euch jetzt sagt, Presley, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Bingo! Es geht hier selbstverständlich um die Tochter und die Enkelin des King Elvis kommt selbstverständlich darin vor, aber das eigentlich Faszinierende an diesem Buch ist, dass es ein Buch ist über die Presley-Frauen, über Priscilla, die eine Rolle spielt, also seine Ehefrau, über seine Tochter Lisa Marie und seine Enkelin, die alle natürlich immer im Schatten standen, eines der berühmtesten Männer aller Zeiten. Was dieses Buch von der Struktur her sehr besonders macht, ist, dass Lisa Marie ihre Tochter Riley gebeten hat, ihr zu helfen beim Vervollständigen ihres Memoirs, dann aber gestorben ist, noch bevor das Projekt abgeschlossen war und Riley das Buch alleine fertiggestellt hat, mit Hilfe von Tonbändern, die ihre Mutter aufgenommen hatte. Nun habe ich offen gestanden, das Ding zur Hand genommen, weil ich wahnsinnig daran interessiert war, wie es wohl so ist, in so einer Familie aufzuwachsen, habe aber literarisch nicht viel erwartet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Riley Q entschuldigen, der natürlich immer Papierstau-Podcast hört. Sorry, Riley. Das ist wirklich fantastisch geschrieben. Da hätte ich nicht damit gerechnet. Insbesondere, wenn es darum geht, Atmosphären herzustellen, menschliche Zwischentöne herauszuarbeiten und auch wahnsinnig viel Empathie aufzubringen für diese Menschen, die sich ja dauerhaft durch die mediale Dauerbeobachtung in Ausnahme- und Extremsituationen befanden, auch immer viel zu tun hatten mit Drogen. Wahnsinnig viel Empathie für deren Fehler und Kämpfe und Auseinandersetzungen und viel Respekt für deren Durchhaltevermögen hier gezeigt wird von Riley Q. Das alterniert also immer zwischen der Stimme von Lisa Marie und Riley. Wir haben die Originaltexte von Lisa Marie, diese Tonbandaufnahmen und dann die Beobachtungen von Riley, sodass diese Familie quasi mehrfach über die Generationen gebrochen wird, was auch dargestellt wird in der ästhetischen Umsetzung, ganz, ganz geschickt gelöst. Also wenn man hier hingreifen will zu dem Buch, um Gossip zu finden oder sich lustig zu machen über das abgefahrene Leben der Menschen, um die es hier geht, immerhin war Lisa Marie mit Michael Jackson und Nicolas Cage verheiratet, dann ist man hier falsch. Denn das ist wirklich ein Buch über emotionale Zerstörung und die Folgen der extremen Celebrity Culture, des extremen Kults um berühmte Persönlichkeiten. Und Elvis, wir alle wissen das, viel berühmter wird es nicht. Mein Hund heißt sogar Elvis. Also muss man sich mal vorstellen, wenn ich Riley Keough treffen würde, würde ich sagen, mein Hund heißt wie dein Opa. Das ist doch verrückt. Und dieses Level von Berühmtheit, das haben diese Menschen jeden Tag, müssen jeden Tag damit umgehen. Und wir erfahren hier, dass auch Lisa Marie als kleines Kind ihren Vater vollkommen unkritisch fast angebetet hat. Ein Mann, der, wie wir wissen, schwer drogenabhängig war, sehr instabil auch war, aber ein ganz enges Verhältnis zu seiner Tochter hatte und starb, als seine Tochter 9 Jahre alt war. Dann hat natürlich Lisa Marie immer versucht, ihr eigenes Standing als Musikerin zu finden und Halt im Leben zu finden. Das wird unglaublich gut beschrieben. Und ja, natürlich kriegen wir auch Stories über Michael Jackson und Nick Cage, die beide absolut furchtbar rüberkommen. Und wir bekommen ganz viele Familieneinsichten, auch zum Beispiel ein anderes wichtiges Ereignis, das wir wahrscheinlich alle am Rande mitbekommen haben, aber hauptsächlich als Sensationsnachricht und nicht als ein Ereignis, das wirklich auf eine Familie einen schrecklichen Einfluss hatte, den Selbstmord von Rileys Bruder Benjamin Keough, der das gleiche Schicksal hatte am Ende vom Tag eigentlich wie Elvis' Mutter, die sich zu Tode getrunken hat. Also all diese Familiendynamiken, die werden hier gezeigt und es ist eben ganz stark eine Mutter-Tochter-Geschichte und eine Geschichte auch über Danny Keough, der hier als positives Beispiel für einen Mann auftaucht. Das ist der Vater von Lisa Maries Kinder, der immer zu ihr gehalten hat, obwohl sie ihn für Michael Jackson verlassen hat. Okay, ich gebe zu, ein bisschen Gossip ist hier doch drin. Wahnsinnig faszinierend, auch wie Priscilla dargestellt wird, die immer als flüchtige Präsenz ganz enigmatisch erscheint, völlig unfähig, mit ihrem Kind eine Beziehung aufzubauen. Ein Trauma, das später Lisa Marie versucht zu überwinden, ihrem Verhältnis mit Riley. Elvis als dieser Südstaaten-Exzentriker, eine unglaubliche Familiengeschichte, literarisch anspruchsvoll verpackt. Es hat mich sehr berührt, das Buch. Ich war wirklich geflasht, muss ich sagen. Und wir haben dieses Buch Full Disclosure in diese Sendung reingepackt, weil uns ein anderes Buch weggebrochen ist, beziehungsweise der Verlag hat uns das so spät geschickt, dass wir gesagt haben, nee, so nicht, Freunde. Und ich bin so froh, das andere Buch könnte, ich glaube nicht, dass das andere Buch besser gewesen wäre, könnte nicht besser sein. Was meint ihr?
Ich kann dir da nur vollumfänglich zustimmen. Ich bin so froh, dass wir dieses Buch hier in das Programm
auch
geholt haben. Also wirklich, es war eine Bereicherung. Und das sage ich nicht oft, dieses Wort. Aber wie du schon gesagt hast, literarisch wirklich unfassbar gut umgesetzt. Auch diese emotionalen Dynamiken, die man in dieser Familie mitbekommt. Auch natürlich die Traumata, die Familie die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Auch gerade was so Suchterkrankungen angeht. Wie man das immer wieder sieht, wie das bei einigen durchkommt. Beziehungsweise eigentlich bei fast allen Mitglieder dieser Familie durchkommt und auch die, wie du schon gesagt hast, dieses oberkrasse Celebrity, die ja wirklich in ihrem eigenen Haus teilweise eingesperrt sind, weil unten Führungen stattfinden, die nicht aus dem Schlafzimmer raus können, weil sie ja sonst den ganzen Touristen über den Weg laufen. Da stirbt Elvis, Lisa Marie sitzt da, ist todtraurig wegen ihrem Vater und tausende Leute kommen und weinen und zerreißen sich da die Hemden und machen da einen auf Theatralik, weil Elvis tot ist und ihr Vater ist halt gestorben und diese Diskrepanz, die fand ich wirklich ergreifend. Also ich fand das auch deswegen gut, weil es halt nicht so, ja, es ist nicht so mit dem Holzhammer emotional. Es will einen, klar, schon mitreißen, aber es ist nicht so mit dem Holzhammer draufgesetzt. Und es ist auch mit, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, Maike, nicht mit dem Holzhammer so auf Gossip gemacht. So hier, guck mal, so ein Celebrity-Buch, ne, wo sich alle nach die Finger lecken, die eigentlich mehr InTouch lesen, in Anführungsstrichen. Ja, das war jetzt gemein, aber ihr wisst, was ich meine. So, es ist eine unfassbar emotionale Familiengeschichte. Ich muss dazu sagen, ich kenne wenig von dieser ganzen, also von dieser ganzen Historie. Davon war mir eigentlich so gut wie nichts bekannt. Also auch, dass Lisa Marie dann irgendwann mit Michael Jackson und Nicolas Cage verheiratet war, das war für mich voll der Twist im Buch.
Aber ich sag, was? Oh Gott. Robin, so du bist doch ein Intellektueller, der niemals exklusiv schaut. Jetzt kommt's raus. Du machst hier immer auf Mann aus dem Volk, aber in Wahrheit nur Wittgenstein und Nietzsche.
Natürlich, immer nur. Zum Runterkommen lese ich ein bisschen Kant, aber sonst. Nein, aber ich fand das total spannend, weil ich mich damit auch gar nicht auskannte und deswegen hatte das vielleicht nochmal so eine extra Spannungsdynamik für mich, weil ich gar nicht wusste, was als nächstes passiert. Aber ich habe das einfach total gerne gelesen. Also es ist wirklich literarisch unfassbar gut gelungen, auch diese beiden Stimmen, wie die es eh abwechseln, die auch einen total anderen Ton haben jeweils. Also und auch Lisa Marie, die halt auch häufig flätig ist, nenne ich mal. Oh, so, da wird dann Fuck oder Shit oder was auch immer, kommt dann gerne mal drin vor. Das fand ich eigentlich ganz cool, wie das so von der Leber weg so ein bisschen erzählt wurde und das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja, also ich muss jetzt gerade mal eben sagen, Robin, ich bin absolut entsetzt, dass das für dich irgendwie Plot-Twists waren. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr, sehr gut dran erinnern, damals, als das Musikvideo von Jacksons You Are Not Alone rauskam, dieses Video, wo er und Lisa Marie mehr oder weniger nackt waren. Das solltest du dir vielleicht nachher mal angucken.
Nein, guckst dir nicht an.
Gut, also ihr seht schon, ich habe das einiges davon wirklich live mitbekommen, war aber nichtsdestotrotz genauso geflasht wie ihr beiden. Also erstmal Riley, meine Daisy Jones der Herzen, hat wirklich einen super Job gemacht, das möchte ich auch nochmal betonen. Das war so schön und gut strukturiert, also auch wenn man weiß, ne, dass diese Tonbandaufnahmen, da fehlte ja auch ein bisschen was und sie hat das ja auch mehr oder weniger zusammengepuzzelt und da ist auch wirklich ein Bild bei rausgekommen. Also nicht nur irgendwie so eine Collage, die aus Fetzen besteht, sondern sie hat das wirklich richtig rund gemacht, auch richtig stringent, auch mit den Themen, wie die im Buch behandelt werden. Also auch von mir an dieser Stelle wirklich ein absolutes Riesenkompliment. Dann für die Leute, die jetzt vielleicht ganz verschämt ihre InTouch beiseite gelegt haben, nachdem was Robin gerade gesagt hat. Also so ein bisschen Gossip ist da schon drin, ne? Also zum Beispiel, dass Michael Jackson mit 35 noch Jungfrau war, das war für mich die neue Info, fand ich sehr, sehr spannend. Und aber von diesen ganzen Gossip-Kram mal abgesehen, ist es wirklich auch ein sehr, sehr nicht nur reflektiertes, sondern auch sehr, sehr offenes Buch. Und das wirklich von beiden Frauen stimmen. Das sieht man ja auch, finde ich, gerade so zum Ende hin, wo man muss es schon fast den langsamen Verfall nennen von Lisa Marie, der von ihr selbst wahrgenommen wird und auch von ihrer Tochter. Also das war ja wirklich schon, ja, das hat mich auch sehr mitgenommen, muss ich sagen. Und dann natürlich diese intergenerationalen Traumata, die sich da durchziehen. Also, Maike, du hast ja schon gesagt, es ist ein Buch über die Presley-Frauen, aber es sind ja eigentlich noch viel, viel mehr von den Presley-Frauen dabei. Oder sei es natürlich Elvis' Mutter, die auch eine große Rolle spielt. Sei es die Beaulieu-Großmutter, also die Mutter von Priscilla, die auch eine Rolle spielt. Die andere Oma, in Anführungszeichen, wie diese ganzen Frauen miteinander zu tun haben oder auch immer wieder die gleichen Fehler oder Dinge machen. Ich meine, man muss sich das auch mal vorstellen. Priscilla, damals 14, als sie Elvis kennengelernt hat, die Eltern, also auch ihre Mutter hat das damals gut geheißen, so nach dem Motto, Elvis hat ja gesagt, er heiratet sie, wenn sie volljährig ist, das hat er ja dann auch gemacht und alles, aber nichtsdestotrotz, das 14-jährige Kind, kann man sich heutzutage auch mal so überhaupt nicht mehr vorstellen.
Also mal Nachrichtenblock. Comic McCarthy, ne?
Genau, ja. Genau, ne? Die schöne Muse, da ist sie wieder. Also das finde ich schon sehr gut, auch genau die Reflexion nochmal Richtung Priscilla zurück, aus, auch in ihren verschiedenen Rollen. Also da ist so viel drin in diesem doch, muss man ja sagen, recht schmalen Büchlein. Das hat mich auch wirklich überrascht. Das ist echt mal eine Biografie, die auch literarisch allen Ansprüchen genügt. Also von daher auch von meiner Seite aus, Maike, Top-Idee, guter Vorschlag. Ich freue mich, dass wir es hier vorstellen konnten.
Ich freue mich total, dass wir hier drüber sprechen können. Und ich freue mich auch, dass ihr beide auf die Charakterzeichnung der Frau noch mal eingeht. Weil da möchte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Ich finde, was dieses Buch so wahnsinnig stark macht, und da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang unserer Show. Die Frauen, die hier auftreten, alle, die du jetzt genannt hast, Annika, sind, genau wie Robin eben ausgeführt hat, komplexe Frauen, die Kraftausdrücke benutzen, die Fehler machen, die verzweifelt sind, die wütend sind, die stark sind, die klug sind. Da kommt diese Frauen, insbesondere Lisa Marie, also wie Riley ihre Mutter darstellt, in all ihren Fehlern, aber mit so viel Liebe und trotzdem so viel Ehrlichkeit. Das ist ein richtiges Monument für Lisa Marie, die, und das muss man jetzt auch mal sagen, in den meisten unserer Köpfe, auch in meinem, bevor ich dieses Buch gelesen habe, nur als Klischee existiert. Als die Tochter von Elvis, die verzweifelt versucht, auch Musikerin zu sein. Als die drogenabhängige Frau, die dauernd irgendwelche Schönheits-OPs macht, genau wie ihre eigene Mutter. Und hier wird eine ganz andere Tiefe eröffnet, die einen wirklich nachfühlen lässt, was es ungefähr heißen muss, so eine Person zu sein, in einer solchen Familie aufzuwachsen. Und Riley schafft das, obwohl, und jetzt kommt hier das böse Argument, keine dieser Figuren relatable ist. Man kann sich mit keiner dieser Figuren identifizieren. Und das ist ja immer das Totschlagargument bei Unterhaltungsromanen. Die Leute müssen sich identifizieren können. Natürlich können wir uns kein bisschen mit der Tochter oder der Enkelin von Elvis Presley identifizieren. Die leben in einem Gefängnis aus Celebrity, haben Geld ohne Ende, haben kein Verhältnis zu der Realität, wie wir sie kennen. Können sie auch nicht. Das ist auch nicht deren Schuld. Aber trotzdem kann man mit diesen Personen mitfühlen, weil über die Menschlichkeit die Verbindung hergestellt wird. Und das hat mich wirklich auch bewegt und begeistert. Und das ist wirklich eines der besten Beispiele dafür, dass dieses, das muss irgendwie relatable sein, Argument vollkommener Schrott ist.
Das stimmt. Und du hast da gerade nochmal auf die Beziehung von Riley zu ihrer Mutter und wie sie über die schreibt, das fand ich auch total ergreifend. Aber ich finde auch generell die Unterstützung, die in dieser Familie herrschte, gerade was Lisa Marie mit ihren eigenen Kindern, auch wie sie die über ihre eigenen Kinder schreibt, mit so viel Liebe, mit so viel Hingabe, die sich selber immer als sehr schlecht oder schlechter darstellt. Und das merkt man halt auch in ihren Aufnahmen beziehungsweise dem, was sie schreibt, dass sie wenig über sich selber schreibt. Und wenn, dann nichts wirklich Gutes. Und ihre Tochter sie in einem ganz anderen Licht gesehen hat, total die strahlende Mutter war, die sie total geliebt hat. Und dieser Brief am Ende, den sie auf ihrer Trauerfeier vorliest, ich habe geheult. Das ist so ergreifend. Also wirklich tolles Buch.
Ja, lest doch bitte mal alle. From Here to the Great Unknown, von hier ins Ungewisse, übersetzt von Henriette Zeltner Shane und Sylvia Beaker. Dieses Buch über die Presley-Frauen von Liza Marie Presley und Riley Keough erschien bei unseren FreundInnen vom Penguin Verlag. 240 Seiten in einem außergewöhnlich schönen Einband im Hardcover, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Kostet das gebundene Buch 28 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 22,99.
Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt haben wir ein Sachbuch dabei.
Ja.
Ja, Annika, und was hast du mitgebracht?
Yay. Hey. Ja, ich habe mitgebracht ein Buch, über das ich mich ganz besonders freue. Zum einen, weil die Autorin toll ist und zum anderen, weil ich gleich mit Maike darüber diskutieren werde. Juhu, es handelt sich um Digitale Diagnosen, psychische Gesundheit als Social Media Trend von Laura Wiesböck. Laura Wiesböck ist eine österreichische Soziologin, die hier auch im Podcast bei uns schon mal eine Rolle gespielt hat, und zwar in unserer Jubiläumssendung 100. Da haben wir nämlich ihr erstes Buch vorgestellt, In besserer Gesellschaft, der Selbstgerichte blickt auf die anderen. Und jetzt liegt also das zweite vor. Worum geht es hier? Psychische Gesundheit als Social Media Trend. Ja, das hat wahrscheinlich jeder von euch und jede, die sich in Social Media Umfelden bewegt, schon mal mitbekommen, dass das natürlich dort heiß diskutiert wird. Welche Krankheiten gibt es? Was kann man tun? Es gibt Communities, es gibt ganz viel Austausch und natürlich hat das alles sehr, sehr viele gute Aspekte, dass Krankheiten offen angesprochen werden können, dass sie sichtbar gemacht werden, dass Barrieren und Tabus abgebaut werden. Das haben wir alle selbst in den vergangenen Jahren vielfach mitbekommen. Und am besten ist es natürlich, wenn das Ganze dann darin mündet, dass Menschen aktivistisch tätig werden, um diese Umstände, die vielleicht diese Krankheiten hervorrufen, zu ändern, im besten Fall. Und jetzt ist halt die Frage, passiert das denn wirklich? Und Laura Wiesböck guckt also genau darauf, was ist da los auf Social Media und welche Auswirkungen auf die Gesellschaft hat das und welche Ursachen auch aus der Gesellschaft. Und da schaut sie sich also wirklich ganz viele verschiedene Ebenen und Beispiele an. Da geht's los auf der reinen Wortebene, auf der sprachlichen Ebene, dass also da gewisse Bedeutungen verschwimmen, denn natürlich sind bestimmte medizinische Begriffe ganz klar klassifiziert, was ist ein Trauma, was ist ein Trigger. Und im Internet oder auf Social Media werden diese Begriffe also in einem weitaus größeren Kontext benutzt. So möchte ich es vielleicht mal formulieren. Also manchmal wird auch überinterpretiert. Also nicht jeder, der schüchtern ist, hat gleich eine Sozialphobie. Nicht jeder, der vielleicht über einen Verlust trauert, ist gleich seelisch krank. Und das sind natürlich Fragen, wenn das immer wieder gehäuft auftritt, dann kann man da gewisse Schlüsse draus ziehen, und das ist der Job, den Laura Wiesböck als Soziologin sehr gut hier macht. Da kommen natürlich viele Fragen zusammen, denen sie hier nachgeht. Warum werden hinderliche Gefühle als krank beschrieben? Welche Umstände sind dafür verantwortlich? Werde ich dadurch nicht einfach nur vielleicht persönlich entlastet nach dem Motto, ich bin halt krank, ich kann gar nicht anders? Ist das vielleicht auch ein Schutzschild gegen Kritik? Auch das sind ja Dinge, die wir teilweise auf Social Media sehen. Ebenso wie auch teilweise die performative Traurigkeit auf Social Media, das sogenannte Beautiful Suffering, wenn vielleicht auch die Realität vieler psychisch Erkrankter ganz, ganz anders aussieht. Und das kann dann natürlich auch wieder fatale Auswirkungen haben. Also sie bringt hier sehr viele Beispiele, auch wo teilweise mit faktisch falschen Zahlen und Ideen gehandelt wird, wo also Leute vielleicht auch bewusst oder unbewusst in die Irre geführt werden. Und sie zeigt auch, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei unserem Nachrichtenblock, da kann ich direkt nochmal drauf verweisen, welche Auswirkungen das auch haben kann. Also natürlich diese schnelle Einteilung in toxische Dinge, das ist ja auch was, was auf Social Media eine große Rolle spielt, in Gut und Böse. Und es gibt keinen Platz mehr für Reue oder Lernmöglichkeiten. Also alles, was wir am Anfang hatten. Das ist ein unglaubliches Themenfeld, was Laura Wiesböck hier aufmacht, weil hier geht es nicht nur darum, mal hier so eine bestimmte InfluencerInnen-Szene zu untersuchen, sondern wir leben in der digitalen Moderne. Das haben wir hier gerade hier, wenn nicht im Beipapierstau-Podcast schon häufiger mal erwähnt. Sie setzt das sehr schön in einen großgesellschaftlichen Zusammenhang. Und zwar, das hat mir sehr gut gefallen, immer unter dem Motto Hard on Systems, Soft on People. Es geht also nicht darum, hier einzelne Beispiele rauszupicken und da irgendwie was Böses so zu sagen, sondern immer darauf zu schauen, was die Popularität dieser Beispiele über unsere Gesellschaft offenbart. Und da sind natürlich ganz andere Themen wie Feminismus, wie Schulschießereien, Männlichkeitsbilder, die sie hier auch noch aufmacht. Aber was man wissen muss, also ich finde, Laura Wiesböck ist eine der klügsten Stimmen unserer Zeit, weil sie diese Themen hier wirklich richtig gut und zeitgemäß runterbricht. Aber Achtung, man muss, wenn man dieses Buch lesen will, den Blick weiten für Positionen, die auch vielleicht mal außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, weil das gehört auch dazu, wenn man den Blick eben auf die ganze Gesellschaft nimmt. Und das gefällt mir also gerade gut hier bei Laura Wiesböck. Es ist wunderbar ausgewogen. Sie zeigt hier also nicht nur schwarz oder weiß, sie erhebt sich auch nicht moralisch, sondern sie zeigt hier diese Themen sehr, sehr differenziert und das ist nicht immer schön, da kann man sich auch mal in die eigene Nase fassen, das habe ich bei ihrem ersten Buch auch schon gemerkt, aber man lernt immer sehr viel daraus und deswegen, Leute, lest dieses Buch. Und ich hoffe, dass Maike mir zustimmt in dieser Empfehlung, weil ich finde, dass dieses Buch sehr viel über unsere Gesellschaft aussagt. An diesem kleinen Beispiel der psychischen Gesundheit, das lässt sich ja auch auf ganz andere Themenbereiche übertragen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Verweis zum Nachrichtenblock und so weiter. Maike, was sagst du zu Laura Wiesböcks neuestem Werk?
Also ich habe ihr erstes Buch ja nicht gelesen, nehme aber an, dass es ein Buch über uns war. Es hieß nämlich In besserer Gesellschaft.
Ganz genau.
Und dieses Buch, ja, es ist genau wie du sagst, Annika. Es feiert das, was wir in diesem Podcast auch versuchen zu fördern, nämlich Ambiguitätstoleranz. Dass man aushält, dass unterschiedliche Sachen gleichzeitig wahr sein können und einem manche Aspekte der Wahrheit wahrscheinlich nicht schmecken werden. Das ist ganz wichtig, um eine Demokratie überhaupt aufrechtzuerhalten oder jegliche zwischenmenschliche Beziehung konstruktiv zu gestalten. Und mir hat es gut gefallen, wie Wiesböck hier aufzeigt, dass etwas, was wir alle als positiv erstmal wahrnehmen, nämlich dass viel, viel breiter über psychische Gesundheit diskutiert wird, was ja auch positiv ist, aber auch ins Negative gedreht werden kann, indem es dann eben heißt, die psychische Gesundheit, das wird zu einer Erwartung, die man erfüllen muss. Weil man kann ja im Internet erfahren, was man hat. Das ist zum einen, wie du sagst, entlastend. Aber zum anderen hat man dann auch auf einmal die Aufgabe, persönlich dafür zu sorgen, dass es einem besser geht. Durch Achtsamkeit, durch Sport, durch Therapien. Und das lenkt natürlich ab von systemischen Problemen, weil manche Probleme liegen nicht im Individuum, sondern es sind normale Reaktionen auf kranke Systeme. Das wird aber bei dieser Definition von psychischer Gesundheit quasi wegargumentiert. Und auf einmal ist psychische Gesundheit ein Produkt für den persönlichen Konsum. Und das ist eine Idee, die mir sofort eingeleuchtet hat, als ich es bei Wiesböck gelesen habe. Ich habe das aber in dieser Klarheit vorher so nicht bedacht, offen gestanden. Und das hat mich wirklich sehr interessiert, wie sie das an den unterschiedlichsten Beispielen aufzeigt, wie das auch zur Atomisierung der Gesellschaft beiträgt. Weil dann auf einmal jemandem, den es schlecht geht, der ist ja auch eine Belastung für sein Umfeld, weil man muss sich ja mit dessen Problemen auseinandersetzen, wenn man der Person nahesteht. Und dann kann diese Therapiesprechnummer, die uns das Internet zur Verfügung stellt, zum Beispiel, ich muss Grenzen setzen, ich muss mich aus toxischen Situationen hinausziehen, kann auch dazu beitragen, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen alleine gelassen werden, weil die anderen halt sagen, du, ich kann das jetzt nicht und so. Und das sind alles Dinge, über die der Diskurs, wie er momentan im Internet geführt wird, hinwegtäuscht. Also es hat so viele spannende, interessante Aspekte. Und was ich hier auch erwähnen will, Natalie Wynn, die YouTuberin, die wir ganz oft hier auch schon erwähnt haben, ContraPoints heißt ihr Channel, wird hier auch erwähnt mit ihrem Canceling-Video über genau das, was du eben sagtest, Annika. Hier sind wir wieder bei Thilo Mischke und so weiter. Einfach mal Ambiguität durch moralische Gewissheiten ersetzen. Auch darüber regt sich Wiesböck sehr zu Recht auf. Und wer Natalie Wynn und ihr Canceling-Video bei uns abfeiert, ja, der hat doch sowieso schon gewonnen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Natalie Wynn drin in meinem Skript, hab's aber rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, das ist für Maike. Ja, aber es ist völlig richtig. Also ich denke auch, gerade diese Sprach, es wird teilweise zu inflationär. Ich finde, gerade an diesem Toxisch-Beispiel kann man das ganz gut sehen. Ne? Mhm. Natürlich, toxische Menschen gibt es. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Davon reden wir hier gar nicht. Also wir reden hier nicht wirklich über Menschen, die von vorne bis hinten manipulieren. Pfui, pfui, pfui. Pfui, gar keine Frage. So, wollte ich noch einmal klarstellen. Aber wenn man jetzt sagt irgendwie, ich habe einen Streit mit meiner Freundin und das ist toxisch und deswegen muss ich jetzt die Freundschaft beenden. Ne? Also das sagt ja auch was dann über die andere Person aus. Also erstens ist das dann ja auch irgendwie toxisches Verhalten und unangenehme Situationen muss man dann halt wirklich auch mal aushalten können. Oder vielleicht muss man auch mal in einer Beziehung arbeiten und vielleicht muss man sich auch mal streiten. Vielleicht muss man auch mal richtig die Fetzen fliegen. Keine Ahnung, das ist nicht gleich toxisch, das kann manchmal auch reinigend sein. Und das sind halt so diese Art von Beispielen, auf die du dich auch gerade bezogen hast, Maike, die sie hier wirklich zuhauf nennt, ne? Oder auch diese Achtsamkeitsschiene, ne? Also da gibt es wirklich bei Amazon dieses Achtsamkeitsprogramm Amazon. Da haben die MitarbeiterInnen bei Amazon 3 Minuten Pause und dann gehen sie in so eine Kabine und gucken sich da irgendwie schöne Videos an oder hören sich irgendwie eine Klangschale oder irgendwas an und dann geht es aber weiter da in der Mühle, ne? Also das ist wirklich genau dieses Ding, anstatt mal zu hinterfragen, ja, warum brauche ich das denn eigentlich? Ne? Liegt der Fehler nicht irgendwo an anderer Stelle im System? Und da ging es mir genauso wie dir. Natürlich macht man sich an der einen oder anderen Stelle da durchaus mal Gedanken, aber hier ist das alles so konzentriert und vor allem auch betrifft das so viele Bereiche, die uns ja auch interessieren. Ne? Dieses ganze Thema Detox zum Beispiel, was ja das komplette Gegenteil von toxisch ist, das habe ich in meinem Kopf bisher noch gar nicht zusammengekriegt. Aber natürlich, da geht es ja auch um genau das Gegenteil, toxisch, giftig, schmutzig, pfui. Detox, Reinheitskultur, Cleaning, da sind wir auch ganz schnell dabei bei der schönen Hausfrau. Ne? Das ist natürlich neoliberaler Wahnsinn, aber so wird dann auf einmal die Hausarbeit. Ja, das gehört doch zu meinem Achtsamkeitsritual. Natürlich muss ich auch meine Wohnung clean halten und sowas alles. Ne? Also klar, kann man sich das alles.
Romanticize your life, ja.
Genau, also Wahnsinn, Wahnsinn, wie oft einem da der Kopf wegfliegt. Das macht richtig, richtig Spaß.
Ja, also muss ich auch sagen, das ist die Art von Sachbuch, die wirklich auch dient, in den direkten Austausch zu gehen. Erstmal mit sich selber, weil man sich selbst an ganz vielen Stellen sieht und weil man natürlich auch reingeht und denkt, ja, ist doch wichtig, wenn Leute sich mal bewusst machen, was mit ihrer mentalen Gesundheit nicht stimmt. Aber wie so viele Trends in einer individualisierten Gesellschaft, sind die häufig so gestrickt, dass sie eben von systemischen Problemen ablenken, was natürlich den Status quo stärkt. Und auf den Status quo haben wir keinen Bock. Das haben wir heute jetzt schon häufiger angesprochen. Und das wird hier spannend umgesetzt und eben auch so, dass man es toll diskutieren kann. Also auch die ganzen rassistischen Untertöne zum Beispiel. Der weiße Mann, der Frauen missbraucht oder Menschen erschießt, der hat bestimmt mentale Probleme. Aber wenn das ein POC ist, dann ist es ein Terrorist. Diese Nummern. Also das hat ja alles mit diesem Mental Health Trend zu tun, der an sich richtig ist, aber der hier als Waffe eingesetzt wird, um eigentlich ganz, ganz andere Botschaften zu schicken und ganz, ganz andere Systeme zu unterstützen. Mhm. Und da sollten wir uns alle hinterfragen. Ich glaube, toxisch ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, aber das geht in viele Richtungen, dass gerade auch dieser Psychologensprech missbraucht wird, um Interessen durchzusetzen, statt die Gesellschaft zu verbessern und das Wohlbefinden von Individuen zu steigern.
Ja. Ja, und das kann ja dann teilweise auch wirklich gefährlich werden. Ne? Also eine Zahl nur mal hier als Beispiel, das Quellenverzeichnis ist auch ganz hervorragend, Recherche, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Eine Zahl, die 100 beliebtesten Videos zum Thema ADHS auf TikTok. Mehr als die Hälfte ist irreführend, also wirklich faktisch falsch. Mhm. Und sowas führt ja dann auch, wenn man das mal größer und immer mehr denkt, zu einer Verschiebung, dass also natürlich mehr dem bekannten Gesicht, sprich meiner InfluencerIn geglaubt wird, als irgendeinem ja, Professor, ProfessorInnen, die da irgendwie intellektuelles Zeug blabbelt, in Klammern Facts. Ne? Also das geht ja auch in eine Tendenz oder in eine Richtung, die wir natürlich auch bei anderen Themen beobachten. Und das ist auch alles andere als schön.
Jetzt möchte ich noch was Kritisches sagen. Die Laune ist zu gut. Da muss ich was gegen unternehmen.
Okay.
Teilweise muss ich sagen, dass die Sprache gerade im ersten Teil des Buches ein bisschen stark beeinflusst ist vom klassischen deutschen akademischen Schreiben. Wir wissen alle, in der englischsprachigen Welt darf akademisches Schreiben gerne mal ein bisschen fluffig sein, sodass es auch jeder verstehen kann, damit jeder was hat von den Einsichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Beim Deutschen ist der Nominalisierungsstil leider immer noch im Trend. Auch hier haben wir wirklich einen Nominalstil an manchen Stellen, wo ich mir dachte, uiuiui, da sind noch ein paar Präpositionen drin, wo ich mir dachte, das gehört da aber nicht hin oder anders hin. Der Inhalt ist es absolut wert, aber nächstes Mal werden wir natürlich das nächste Buch von Wiesberg sofort auch lesen, aber dann bitte noch stilistisch ein bisschen smoother, würde ich mir wünschen. Bisschen süffiger.
Meinst du nicht, es war österreichisch?
Nein, das war nicht österreichisch. Niemals würde ich als großer Fan von Clemens Setz Grüße gehen raus, was gegen österreichisch sagen.
Nein, ich wollte es auch nicht dagegen sagen, sondern ich wollte es vielleicht so erklärend dazu sagen, weil natürlich mein Herz auch rausgeht an Österreich, klar.
Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn erwerben, liebe Annika?
Digitale Diagnosen von Laura Wiesböck ist erschienen bei unseren FreundInnen im Zollnay Verlag. Grüße gehen raus, kostet im Hardcover 22 Euro und im E-Book 15,99.
Damit sind wir beim letzten Buch der Folge angekommen, aber Leute, nicht verzagen, jetzt wird's hier nochmal romanisch. Ja, wir haben auch noch einen Roman am Start. Das vorliegende Buch heißt Dancing Queen von Camila Fabri. Ein turbulenter Debütroman, in dem eine noch recht junge Frau im Vordergrund steht, die ihren Halt im Leben sucht. Diesen Satz habe ich vorhin schon mal bei einem anderen Buch gehört. Camila Fabri ist 1989 in Buenos Aires geboren, eine Autorin und Regisseurin. 2001 wurde sie vom Granta als eine der 25 besten spanischsprachigen Erzählerinnen unter 35 ausgewählt. Mit ihrem vorliegenden Romandebüt Dancing Queen war sie Finalistin des renommierten Premio Heralde de Anagrama 2023. Kommen wir mal zum Plot. Die Protagonistin und Ich-Erzählerin ist die 32-jährige Paulina, die in Buenos Aires lebt und arbeitet. Bereits zu Beginn des Romans befindet sich Paulina in einer gefährlichen Ausnahmesituation. Sie sitzt in ihrem demolierten Wagen, mit dem sie einen Unfall hatte, kann sich so gut wie an nichts erinnern, hat mehrere schwere Verletzungen und kann sich kaum bewegen und nicht sprechen. Mit ihrem Auto sitzt eine 15-Jährige, an die Paulina sich genauso wenig erinnern kann. Während die beiden verletzten Insassinnen auf Hilfe warten, driften Paulinas Gedanken immer wieder in die Vergangenheit ab und wir erfahren mehr über ihre Lebensumstände sowie über die Ereignisse, die letztendlich zum Unfall geführt haben. Ein paar Monate zuvor war Paulina noch in einer seit mehreren Jahren andauernden Beziehung mit Felipe, die jedoch schon seit längerer Zeit stagniert. Die beiden leben nebeneinander her und aneinander vorbei, das Sexleben flacht auch langsam immer weiter ab und Felipe scheint sich sowieso nur für seinen Fußballverein und so gut wie gar nicht für Paulina zu interessieren. Irgendwann trennt sich dann Paulina und trotzdem schreibt sie ständig mit Felipe im Laufe des Romans und scheint auch nicht so richtig von ihm loszukommen, was andersrum aber auch gilt. Die beiden finden also nicht so richtig zueinander. Die einzige Person, mit der Paulina über ihre Probleme reden kann, ist ihre Arbeitskollegin Maite. Maite ist im selben Alter wie Paulina und hat es in der Datingwelt nicht gerade leicht. Immer wieder lassen sie Typen nach dem ersten Sex abblitzen, ghosten sie oder melden sich nur unregelmäßig, was Maite, die unbedingt Kinder will, immer wieder in tiefe Trauer und Ungewissheit stürzt. Obwohl Paulina und Maite auch außerhalb der Arbeit oft Zeit miteinander verbringen, sind sie nur oberflächlich befreundet. Paulina ist an Maites Leben eigentlich gar nicht interessiert und schaltet, wie sie selbst sagt, immer wieder auf Durchzug, wenn Maite von ihren Problemen berichtet. Paulina ist auch oft sehr unfreundlich und wenig unterstützend, was bei den Treffen immer wieder dazu führt, dass Maite wegen ihr weint. Trotzdem hängen die beiden aneinander und als Paulina sich dann von Felipe trennt, schlägt Maite vor, dass die beiden zusammen ihren Vater in einer eher ländlichen Region des Landes besuchen. Welche teils dramatischen Situationen dann letztendlich zum Unfall führen, verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Bam, bam, bam. Der Roman ist in 27 recht kurze Kapitel eingeteilt, die jeweils eine Szene in Paulinas gerade geschildertem Leben beleuchten. Dabei wechselt die Autorin zwar nie die Erzählerin, wechselt jedoch häufig zwischen den Zeitebenen, also so strukturiert, wie ich den Plot gerade zusammengefasst habe, ist der Roman nicht, was jedoch ein positives Merkmal ist. Fabrice springt häufig zwischen dem Unfall, der hier als Zäsur gesehen werden kann, und Paulinas vorherigem Leben, teilweise auch aus der Kindheit, hin und her. Das klingt vielleicht erstmal etwas unstrukturiert, jedoch schafft es Fabrice, hier einen klug gesetzten Spannungsboden aufzubauen, der genug Geheimnisse aufmacht, damit man als lesende Person, zumindest erging es mir so, am Ball bleibt und doch immer wissen möchte, was als nächstes passiert. Sprachlich finde ich dieses Buch sehr gut gelungen, da die geschilderten Szenen sowohl den Unfall betreffend als auch die Lebensgeschichtenpassagen etwas Transzendentes und so leicht Traumartiges an sich haben. Ich hatte dauerhaft den Eindruck, dass Paulina in einer Art Schockzustand schwebt nach dem Unfall und genau so auch ihre Geschichten erzählt, also ein bisschen unzusammenhängend, ein bisschen mit einer Lücke. Mut zur Lücke sozusagen. Es gibt dabei wenig deskriptive Beschreibungen. Die Erzählerin fokussiert sich primär auf die emotionale Seite ihrer Geschichte und alles wabert durch einen etwas undurchdringlichen Nebel, in dem Szenen teilweise sprungartig voranschreiten oder einzelne Details sehr genau beschrieben werden. Auch die Frage der Zuverlässigkeit kann hier an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen. Ich will aber auch nicht spoilern, deshalb sage ich zu diesem Teil jetzt erstmal nichts mehr und komme zu den Charakteren. Der Roman wirkt nicht nur wegen der Erzählart, sondern auch wegen der eher selten und als Nebenrollen auftretenden Charakteren recht zentriert auf die Protagonistin Paulina, die vor allem zu Beginn recht unsympathisch daherkommt. Bereits bei der Trennung mit Philippe merkt man als lesende Person, dass Paulina schlecht kommuniziert und auch im weiteren Verlauf recht egoistisch handelt. Auch die bereits geschilderte Beziehung zu ihrer einzigen Freundin hat einen ähnlichen Drive. Paulina interessiert sich kaum für die Probleme und Sorgen und nutzt sie eher als einfache Gesprächspartnerin, um nicht vollends in der Einsamkeit zu versinken. Über die Nebencharaktere erfährt man jedoch so gut wie gar nichts und sie spielen nur eine marginale Rolle für die Geschichte. Immer wieder kommt es jedoch zu Diskrepanzen in der Erzählung. So sagt Paulina oft, dass sie vor allem vor der Einsamkeit Angst hat, benimmt sich ihrer Schilderung zufolge jedoch so unliebenswert, dass man sich fragt, ob man es hier tatsächlich mit der Wahrheit zu tun hat. Gerade in Bezug auf Philippe fällt auf, dass sie zwar in der Erzählung behauptet, keine Gefühle für ihn zu empfinden, sich dann jedoch ständig bei ihm meldet und auf Antworten von ihm wartet. Sass, würden die Kids wohl heute dazu sagen.
Robin ist schon 83, deswegen.
Ja, genau. Diese Diskrepanzen sind meiner Meinung nach jedoch gewollt und haben mich beim Lesen die Erzählung immer wieder hinterfragen lassen, was mich auch immer gut unterhält. Also es ist nicht ganz so klar, wie man immer am Anfang denkt. Thematisch ist der Roman eher zurückhaltend, würde ich es mal nett formulieren. Klar, es gibt vor allem das Thema Einsamkeit oder die Angst vor Einsamkeit und an einigen Stellen blitzen auch immer mal wieder feministische Themen wie Selbstakzeptanz oder Durchsetzung gegenüber übergriffigem Verhalten durch. Jedoch spielen diese Themen meines Erachtens eher eine untergeordnete Rolle im Roman, was mich jedoch nicht so gestört hat. Allen in allem ist der Roman ein recht entspannter Beatspeed, der jedoch durch seine ungewöhnliche Erzählweise und Sprache einen durchaus bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Also ich war wirklich gut unterhalten, mir hat es extrem gut gefallen, eben gerade auch wegen dieser traumhaften, leicht wabernden Sprache. Es sind immer mal wieder Szenenwechsel und so, aber die Szenen, die beschrieben werden, werden wirklich toll beschrieben, ohne dass es jetzt zu ausstaffiert wirkt oder zu wenig erzählt wird. Also es finde ich genau die richtige Menge, genau das richtige Pacing, dass ich immer dran geblieben bin und mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Annika, Maike, habt ihr Fragen?
Ja, tatsächlich. Pass mal auf. Dieses Buch könnte mir eventuell helfen, mich in meinem Leben besser einzuordnen, weil der Klappentext behauptet, dass dieser Roman ganz, ganz, ganz hervorragend das Lebensgefühl der Millennials widerspiegeln würde. Jetzt ist es bei mir so, je nach Lesart bin ich entweder ganz früh Millennial oder ganz spät Gen X. Um das jetzt ein für alle Mal klären zu können, würde dieses Buch mir dort einen Schluss bieten, weil es eben dieses Lebensgefühl der Millennials wunderbar widerspiegelt, dann kann ich ja sehen, ob es meinem entspricht oder nicht.
Ehrlich gesagt, Annika, das ist Marketing-Sprech.
Oh, so, also jetzt dieses bin ich genauso schlau wie vorher. Das Lebensgefühl.
Ach, die Annika sucht ihre Identität, Robin, jetzt hilf ihr doch mal.
Ja, tut mir leid, dass ich hier aus der Krise nicht helfen kann. Meine Life-Coach-Lizenz ist leider abgelaufen. Nein, aber das ist Marketing-Sprech. Das ist Marketing-Sprech. Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten, das Lebensgefühl der Millennials widerspiegeln?
Ja, das hätte mich ja gerade interessiert. Das wollte ich doch wissen.
Ja, Annika, das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir auch nicht beantworten und das Buch übrigens auch nicht. Also
Ich finde,
es spiegelt halt einfach eine Lebenssituation einer Person in diesem Alter wider. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie gesehen, dass da jetzt mega viele popkulturelle Referenzen wären oder sonst irgendwas, wo man jetzt sagen könnte, ah, guck mal, das kann man jetzt in diese Generation packen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wie das irgendein Lebensgefühl widerspiegeln soll, ehrlich gesagt. Aber das Buch ist trotzdem gut. Also nur weil der Klappentext einen belügt, heißt ja nicht, dass das Buch nicht gut ist.
Ja, Robin, du bist ja hier immer derjenige, der in den Redaktionskonferenzen, also zweimal im Jahr haben wir ja die große Redaktionskonferenz, wo wir unser Programm festlegen für das komplette Halbjahr anhand der aktuellen Programme, der dann immer wieder wie eine tibetische Gebetsmühle wiederholt, wir müssen mehr südamerikanische Literatur machen.
Das stimmt.
Und hier hast du dich einmal mehr durchgesetzt mit Argentinien. Jetzt natürlich meine Frage, kannst du noch ein bisschen auf die Sprache und die Ästhetik eingehen? Also ich meine damit natürlich nicht, dass du jetzt mal Spanisch analysierst, soll, sondern das steht ja für gewisse literarische Traditionen Südamerika. Hast du die hier entdecken können oder andere sprachliche Besonderheiten?
Spielst du gerade auf den magischen Realismus an? Fragezeichen.
Zum Beispiel.
Nein, also magischer Realismus kommt in dieser Art jetzt hier tatsächlich nicht drin vor. Was ich allerdings schon öfter festgestellt habe, ist, dass bei lateinamerikanischen und argentinischen AutorInnen vor allem auch so ein gewisses transzendentes Gefühl damit beischwebt. Also zumindest die Bücher, die ich gelesen habe. Und hier ist das halt auch so. Also es werden, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es werden teilweise Szenen relativ sprungartig, gehen die weiter. Teilweise wird dann so wie bei so einem Video angehalten und detailmäßig irgendwo reingezoomt, dann wird irgendwas über eine Beziehungsdynamik erklärt und auf einmal läuft ein Fuchs draußen vorm Fenster lang, sowas. Also es sind so kleine Szenen, die immer wieder so das Gefühl vermitteln oder zumindest mir das Gefühl vermittelt haben, dass wir hier nicht ganz in der Realität sind, die wir kennen. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Immer dieses leichte Feeling von einem Paralleluniversum, in dem man sich gerade befindet.
Das habe ich
gefallen.
Auch ohne Buch jeden Tag.
Ja, das stimmt.
Aber aus anderen Gründen, Annika.
Ja, ja.
Ja, und das hat mir hier sprachlich halt gut gefallen, weil es wirklich gut umgesetzt war. Und am Ende des Tages, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber also wie gesagt, es gibt hier keinen magischen Realismus. Da wird auch nicht aus Sicht einer Toten erzählt. Das habe ich nämlich auch eine ganze Zeit lang geglaubt. Also ich will jetzt hier nicht spoilern, aber sowas kommt da drin nicht drin vor. Da muss man jetzt sich nicht drauf freuen. Aber ich fand es sprachlich einfach sehr gut umgesetzt und halt einfach mal was Ungewöhnliches so auf diese Art und Weise, diese Herangehensweise. Und deswegen hat mir das Buch gut gefallen. Wie gesagt, storymäßig muss ich ganz ehrlich sagen, flacht es ein bisschen ab. Also es ist jetzt nicht, dass da mega viel passiert. Das Buch hat auch nur 180 Seiten ungefähr. Also ist natürlich auch nicht so viel Zeit, aber es passiert nicht wirklich viel, aber das, was passiert, ist spannend und es lebt ein bisschen sehr auch von seiner Sprache und vom Vibe so. Also nächstes Mal dürft ihr gerne ein bisschen mehr Story, aber ich fand es trotzdem richtig gut und würde auch sehr gerne nochmal einen Roman von Camila Fabri lesen.
Na, das ist doch was. Und wer das jetzt genauso sagt und sich mal an der Autorin probieren möchte, was muss er oder sie tun?
Das Buch Dancing Queen von Camila Fabri ist erschienen bei unseren guten FreundInnen vom Hansa Verlag. Gibt es für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 15,99 Euro als digitale Version zu erwerben. Die Übersetzung hat Susanne Lange gemacht. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, Leute, nicht verzagen, auch die besten Sachen müssen leider enden. Dafür kann man sich dann schon auf die nächste Folge freuen, die in 2 Wochen rauskommt. Und da haben wir ein kleines Spezial. Wir werden aber nicht verraten, was da abgeht.
Sonderfolge, Sonderfolge.
Genau, viel mehr verraten wir dazu nicht. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt gesund, dass ihr was Gutes lest und dass ihr so cool bleibt wie immer. Und dass ihr natürlich in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, wie immer, wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.